Zwei Welten. Es vergingen Tage, ohne ein Wort von Hiraya. Alina wusste nicht einmal, ob sie etwas erwarten durfte. Hiraya hatte klargemacht, dass sie ihr nicht verziehen hatte. Nicht, dass Alina ihr das zum Vorwurf machen konnte. Und was verband sie schon miteinander? Die Suche nach etwas, von dem sie nicht einmal wussten, was es war? Nach dem, was Hiraya ihr erzählt hatte, fragte Alina sich, warum sie ihr überhaupt so lange geholfen hatte. Hochzeitsschmuck hin oder her. Hiraya hatte allen Grund, Aksana und Istradar zu hassen und zu hoffen, dass der Feuervogel nie wieder auftauchte. Ihre Geschichte hatte Alina nicht mehr losgelassen, und so hatte sie mit Ediks Unterstützung alles zusammengetragen, was sie im Kreml darüber finden konnte. Das Ergebnis war ernüchternd. Die Chronik der Stadt widmete der Versklavung von 3 Dutzend Fremdländern einen einzigen Satz. Die Aufzeichnungen über die Silberlieferungen aus der Mine nahmen mehr Platz ein als die Notiz über das Schicksal der Arbeiter. Alina erfuhr, dass gut die Hälfte von ihnen vor Ort gestorben war, ohne ihre Familien oder ihre Heimat je wiedergesehen zu haben. Was aus den anderen wurde, stand nirgendwo geschrieben. Nicht einmal ihre Namen waren verzeichnet. Nicht, dass es ihr weitergeholfen hätte, wenn es denn so gewesen wäre. Hiraya hatte den Namen ihres Ehemanns nicht erwähnt. Aber es nagte an ihr, ihn nicht zu wissen. Sie hätte Galima fragen können, aber sie bezweifelte, dass sie den Weg zu ihr nochmal gefunden hätte. Nachts lag sie wach und versuchte, Hirayas Erzählungen mit ihren eigenen Erinnerungen in Einklang zu bringen. In dem Jahr, als Alina zusammen mit Aksana und den anderen Jurtmädchen nach Istradar gekommen war, war Hiraya ihr Mann entrissen worden. Wie alt war sie da gewesen? 20? Eine junge Frau, auf sich allein gestellt, weit weg von ihrer Heimat. Die meisten Batyr handelten auf dem Markt mit Pelzen und Honig und lebten nur einige Monate in der Stadt, bevor sie wieder den Rückweg zu ihren Clans antraten. Hiraya hätte zurück zu ihrem gehen können, stattdessen war sie geblieben. Es war seltsam, sich ihre parallelen Lebenswege vorzustellen. Nur durch die Istra getrennt lagen dennoch Welten zwischen ihnen. Während Alina im Kreml ein neues Zuhause gefunden hatte, hatte Hiraya in einer fremden Stadt ums Überleben gekämpft. Während Alinas Karriere bei den Sperbern ihr Zugang zu den höchsten Kreisen der Gesellschaft sowie einen Platz an der Seite der Großfürstin beschert hatte, war Hiraya in die Schatten der Stadt abgetaucht. Während Alina sich in Aksanas Liebe und der Sicherheit einer Lebensaufgabe gesonnt hatte, war Hiraya von dem Mann verstoßen worden, für den sie ihr Leben aufgegeben hatte. Alinas Kopf weigerte sich, diese Widersprüche miteinander zu versöhnen. Die Schuldgefühle und Zweifel drückten schwer auf ihre Brust und ließen sie fast verrückt werden. »Was ist denn mit dir los?« fragte Nadja sie eines Abends. Sie waren wie immer gemeinsam in der Banya gewesen, doch Alina hatte kaum etwas gesagt. Nun standen sie nackt und dampfend im Vorhof des Badehauses, aber Alina machte keine Anstalten, nach dem Bündel frischer Birkenzweige zu greifen, den Nadja ihr hinhielt. Stattdessen beugte sie sich über eines der bereitgestellten Fässer und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Die untergehende Sonne tauchte den Himmel in ein tiefes Blau, schien den Kreml in Samt zu kleiden. Alina wusste nicht mehr, wie sie mit Nadja reden sollte. Jedes Mal, wenn sie ihre Freundin ansah, stand ihr wieder deren angewiderter Gesichtsausdruck vor Augen, mit dem sie Hiraya betrachtet hatte. »Alea!« Jetzt klang Nadjas Stimme ungeduldig. »Wenn du mir etwas zu sagen hast, dann heraus damit!« Alina rieb sich hart übers Gesicht. Dann drehte sie sich um und begegnete Nadjas forderndem Blick. »Hattest du je den Eindruck, dass wir hier im Kreml nichts von der Welt verstehen?« fragte sie. Nadja lachte überrascht auf. »Was sollen wir denn verstehen? Mathematik und Philosophie überlasse ich gern den Gelehrten.« Alina ging über ihren Versuch hinweg, das Gespräch in spielerische Bahnen zu lenken. »Ich meine die Menschen. Die Stadt Istradar. Sie hob den Kopf und musterte die Silhouette des nächsten Wachturms. Sie selbst hatte dort oft ihre Pflicht getan, die Umgebung beobachtet, nach Feinden Ausschau gehalten. Nun erkannte sie, dass aus dieser Perspektive, aus dieser Distanz fast alles außerhalb der Mauern feindlich erschien. »Ich dachte immer, wir hätten in unserer Ausbildung alles gelernt, was nötig ist. Wir hätten eine klare Aufgabe, ob wir sie nun Schicksal nennen oder nicht. Ich war mir so sicher, dass wir nur unseren Befehlen folgen müssten, und dann hätte alles seine Richtigkeit.« »Das stimmt ja auch«, sagte Nadja mit Nachdruck. »Wir müssen nicht alles verstehen. Unsere Herrin und Kommandantin Sima kümmern sich um das Wohl des Reiches.«
»Sie kümmern sich um das Wohl der Janka«, korrigierte Alina sie. »Alle anderen sind ihnen egal.«
»Was redest du denn da?« Nadja fasste sie an den Schultern und schüttelte sie leicht. »Pass auf, dass Sima nicht zu Ohren kommt, was du da von dir gibst.«
Alina griff nach Nadjas Handgelenken. »Sind dir auch alle außer den Janka egal?« fragte sie gepresst.
»Und wenn es so wäre«, gab Nadja zurück, »denkst du, die Genka interessiert, was mit uns geschieht? Jedes Volk ist sich selbst das Nächste.«
»Aber wir leben doch alle in Istradar.«
»Sie leben hier, weil sie unser Geld und unseren Schutz wollen«, sagte Nadja hart. »Istradar bedeutet ihnen nichts. Wenn wir nicht aufpassen, plündern sie alles, was wir haben, und schneiden uns im Schlaf die Kehle durch, wie diese verfluchten Nachtigallen.«
Alina ließ sie los, als hätte sie sich verbrannt. Wut und Hilflosigkeit schnürten ihr die Kehle zu. Ihre beste Freundin stand vor ihr, aber Alina kam es auf einmal so vor, als würden sie völlig unterschiedliche Sprachen sprechen. Auch Nadja musterte sie ratlos.
»Was geht nur in deinem Kopf vor, Alea?« fragte sie.
Eine kühle Windböe strich über Alinas nackte Haut und ließ sie frösteln. Sie hatte keine Antworten parat, weder für Nadja noch für sich selbst. Sie saß mit Edik in der Bibliothek und knackte Sonnenblumenkerne. Er durchsuchte immer noch alte Aufzeichnungen, um die wahre Natur des Feuervogels in Erfahrung zu bringen.
»Wusstest du, dass Oleg der Große sich angeblich Flügel aus den Federn des Feuervogels machen ließ?«
Aber Alina hörte ihm nur mit halbem Ohr zu. Ihre Gedanken drehten sich wieder in trüben Kreisen. Da traf eine Nachricht ein. Sie war an Edik gerichtet und in einer so ordentlichen, fehlerfreien Handschrift verfasst, dass er zuerst dachte, einer der anderen Bibliothekslehrlinge würde sich einen Scherz mit ihm erlauben. Aber Alinas Herz schlug höher, als er ihr die Nachricht zeigte.
»Alinas Schwester G. feiert morgen Abend ein Fest und alle Vögelchen sind eingeladen. Vielleicht schaut auch unser gut angezogener Freund vorbei. Das ist die beste Gelegenheit für Alina, ihr neues Kleid vorzuführen. Richte ihr doch bitte aus, dass sie dorthin kommen soll, wo ihr die Flügel abhanden gekommen sind.«
Ediks Blick war skeptisch. »Ist das von Hiraya? Warum schickt sie die Nachricht nicht gleich an dich? Und was soll das mit den Vögelchen und Flügeln? Kann sie sich nicht klar ausdrücken? Was? Wieso lächelst du?«
Alina legte eine Hand vor den Mund, konnte aber nichts gegen das Lächeln machen, das sich dort ausbreitete. Auf einmal fühlte sie sich ganz leicht.